SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Dr. Jördis Frommhold, Fachärztin für Pneumologie, also Lungenfachkunde und Chefärztin der Medianklinik in Heiligendamm. Hallo und herzlich willkommen in SWR 1, Leute.
Hallo, grüß Sie.
Schön, dass Sie es schaffen. Sie sind uns zugeschaltet aus Lübeck, da sind Sie im Augenblick. Sie haben viel zu tun. Was genau liegt an?
Ja, wir haben tatsächlich im Moment viel zu tun. Long-Covid ist ein Riesenthema und wir haben ja den Ärzte- und Ärztinnenverband Long-Covid im Dezember 2021 in Berlin gegründet unter der Schirmherrschaft von unserem Bundesgesundheitsminister. Und das Ziel des Ärzteverbandes ist letztendlich, dass wir interdisziplinär alle Fachrichtungen an dem Krankheitsbild Long-Covid zusammenarbeiten, weil wir eben so viele unterschiedliche Symptome haben. Und das, denke ich, ist auch eine Chance im Gesundheitssystem, weil wir häufig bisher immer noch wirklich so in unseren Clustern denken, die Akutmedizin für sich, die Niedergelassenen für sich, die Reha-Kliniken sind ja vielleicht sowieso gar keine Ärzte möglicherweise und das öffentliche Gesundheitswesen spielt auch noch eine Rolle. Und wenn wir jetzt einfach merken, zusammen können wir mehr erreichen für unsere Long-Covid-Patienten, ist das ganz wichtig.
Das kurz zur Einordnung. Sie versuchen also Strukturen zu schaffen für diese neue Erkrankung, für Long-Covid. Viele Menschen kennen Sie im Zusammenhang mit dieser Erkrankung. Sie haben viel sich dazu geäußert in den letzten 2 Jahren. Für die, die Sie nicht kennen, vielleicht das in der Medianklinik in Heiligendamm, wo Sie Chefärztin der Pneumologie sind, machen Sie Reha speziell für Long-Covid-Patienten und das eigentlich seit der ersten Stunde, seit es diese Erkrankung bekanntermaßen gibt. Das hat sich dann langsam entwickelt. Wie viele Long-Covid-Patienten behandeln Sie denn so ganz aktuell jetzt gerade in Ihrer Klinik?
Also unsere Klinik oder beziehungsweise meine Abteilung hat 120 Betten zur Verfügung, was für eine pulmologische Klinik nicht ganz wenig ist. Wir arbeiten längst nicht mehr rein lungenfachärztlich, sondern sind eher wirklich interdisziplinär, internistisch aufgestellt und versuchen unseren Patienten nicht in den 3 Wochen, wo sie bei uns sind, jetzt die absolute Heilung zu verschaffen. Das können wir gar nicht realisieren, aber wir versuchen ein breites Bild aufzustellen an Möglichkeiten, die wir haben, um dann auch eine gute Nachsorge zu generieren, weil daran hapert es häufig. Und im Moment sind tatsächlich von den 120 Betten 90-95% Long-Covid-Patienten, das heißt nur noch 5-10% andere Lungenerkrankungen und die haben sonst die komplette Masse unserer Patienten ausgemacht. Da ist Heiligendamm sicherlich vielleicht ein bisschen in einer Sondersituation, aber so kommt es eben zustande, dass wir jetzt mittlerweile schon an die 4000 Patienten gut und gerne in unserem Team an der Klinik gesehen haben.
Das heißt, es gab ja auch schon eine Zeit vor Long-Covid, vor Corona, da haben Sie ganz normale, in Anführungsstrichen, Lungenrehabilitation gemacht. Also so im schönen Heiligendamm kann man wahrscheinlich gute Luft atmen oder was ist da der Hintergrund?
Genau, also die Ostsee ist ja bekannt für die wirklich sohlehaltige Luft, aber auch nicht zu rau, nicht so ganz so rau wie die Nordsee eben. Und Heiligendamm ist ja Deutschlands ältestes Seebad sozusagen. Und bei uns ist die Rehabilitation, gerade auch die Rehabilitation von Lungenerkrankten, eben schon seit über 40 Jahren verwurzelt. Und das ist eigentlich unser absolutes Steckenpferd. Es kam ja dazu, dass wir uns mit den Spätfolgen von Covid-19-Erkrankungen auseinandergesetzt haben. Wie gesagt, ganz am Anfang, ich weiß es noch genau, der 14.04.2020, das war der Dienstag vor Ostern, vor jetzt 2 Jahren. Da gingen wir ja erstmal alle davon aus, dass Covid-19 beziehungsweise die infizierten Patienten, die jetzt sehr, sehr schwere Verläufe hatten, auf den Intensivstationen lagen, dass die zunächst erstmal weitere Behandlung bedurften. Und da war uns eigentlich relativ klar, selbst wenn Covid-19 eine Systemerkrankung ist, dass doch die Lunge ja bei diesen Schwersterkrankten primär im Vordergrund steht. Und da haben wir von Anfang an gesagt, wir nehmen diese Patienten auf. Dass jetzt die Long-Covid-Patienten, dass die jetzt neu dazu kamen, das kam letztendlich so peu à peu. Aber bereits im Sommer 2020, muss man sagen, ist uns schon so ein bisschen aufgegangen, dass es eben nicht nur die akut Schwersterkrankten sind, die noch weitere Betreuung bedürfen, sondern eben auch gerade die mit den akut milden Verläufen, die dann Long-Covid-Symptome entwickeln.
Eine betroffene junge Frau hat uns hier im Programm vor 2 Monaten sehr eindrücklich von ihrer Long-Covid-Krankengeschichte erzählt. Dr. Jördis Frommhold in SWR1. Leute, Sie beschäftigen sich von Anfang an mit diesen Patientinnen und Patienten. Die Dame, die ich meinte, die war Krankenschwester, die war sehr belastbar bis zu ihrer Covid-Erkrankung. Jetzt leidet sie unter Müdigkeit, ist kaum noch belastbar, kann nicht mehr arbeiten gehen, hat 3 gescheiterte Wiedereingliederungsversuche hinter sich und wird jetzt ihrem alten Beruf nicht mehr nachgehen können. Kommen Ihnen solche Geschichten bekannt vor?
Das ist ein ganz, ganz typisches Patientenbeschreibung. Von dieser Art Patienten haben wir hunderte bei uns gesehen, wenn nicht sogar mehr. Und wir werden jetzt erst langsam merken, jetzt so mit, wo 2 Jahre vergangen sind, inwieweit denn die Arbeitsfähigkeit tatsächlich durch Long-Covid eingeschränkt ist oder wie viele Patienten auch möglicherweise erwerbsunfähig werden. Das kann man zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich noch nicht absehen. Bis dato ist es so, dass wir Long-Covid als eigenständiges Krankheitsbild sehen müssen. Und Long-Covid macht eben auch bei jungen Menschen, die vorher überhaupt keine Vorerkrankung hatten, die aktiv waren, solche ausgeprägten Symptome wie eben eine massive Fatigue-Symptomatik, diese ausgeprägte Erschöpfung, aber auch Konzentrationsstörungen, Wortfindungsstörungen. Und gerade die Fatigue und die neurologischen Einschränkungen sind häufig die Symptome, die am meisten im Alltag diese Patienten einschränken.
Das sind ja richtig viele Schicksale, die Sie da sehen, auch für den vergangenen 2 Jahren. Jetzt, Sie sagen es selber, hundertfach gesehen haben. Aber was macht das denn mit Ihnen als Ärztin selbst? Also das ist ja mit belastend, auch das alles zu sehen, zumal es alles Dinge sind, die neu sind und häufig sind junge Leute betroffen, die da richtig gehend aus dem Leben gerissen werden.
Natürlich ist das für einen selber auch belastend bzw. erschütternd. Also es bleiben immer Schicksale hängen, wo man selber auch drüber nachdenken muss und wo man auch ja diese Patientenschicksale auch aufarbeiten muss. Wir sprechen viel im Team darüber, aber natürlich, mein Mann ist selber auch ärztlicher Kollege und natürlich braucht man da auch zu Hause irgendwo, dass man ja aufgefangen wird. Und natürlich bleibt es nicht aus. Ich selber hatte mich trotz Boosterung im Januar oder Ende Januar diesen Jahres infiziert. Und natürlich überlegt man dann, Mensch, endet das jetzt so wie bei meinen Patienten? Und man achtet da schon ganz, ganz anders auf seinen Körper und auf die weiteren Verläufe. Das muss ich schon so sagen. Also vielleicht hätte ich durchaus anders reagiert mit der eigenen Infektion, wenn ich nicht zuvor gesehen hätte, was Long-Covid ja machen kann.
In der öffentlichen Darstellung, da sind ganz viele Long-Covid-Betroffene aus dem Pflegebereich. Fällt Ihnen das in Ihrer Praxis auch auf oder sprechen die da einfach offener drüber und gehen eher mal ins Fernsehen oder in die Medien als vielleicht nicht pflegende andere Menschen?
Wir haben schon einige Patienten, gerade aus den pflegerisch-medizinischen Bereichen, aber wir haben auch viele Patienten zum Beispiel aus dem Bereich Erziehung, Lehrer, Pädagogen, aber auch alle, also eigentlich quer durch die Bank, auch andere Berufe sind natürlich betroffen. Was aber auffällt, dass gerade die Long-Covid-Patienten häufig Menschen sind, die vor ihrer Erkrankung ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau hatten oder auch einen sehr hohen Anspruch an sich selbst. Also sei es im emotionalen Sinne, im körperlichen Sinne oder auch im geistigen Sinne. Also da sind durchaus auch Sportler dabei oder eben auch Menschen, die Managementfunktionen haben. Und ich denke einfach, es ist gerade für diese Patientengruppe oder für diese Menschengruppe extrem schwer, wirklich auch zu sagen, ich trete jetzt mal 2, 3 Schritte zurück und lasse jetzt wirklich diese Infektion ausheilen, sondern sie neigen sehr dazu, dann natürlich wieder schnell Vollgas zu geben und auch an guten Tagen dann gleich zu sagen, oh, ich mache jetzt 140%. Und danach geht es denen dann 3, 4, 5 Tage schlecht. Deswegen denke ich, Long-Covid ist auch ein Problem unserer Leistungsgesellschaft, weil wir alle verinnerlicht haben, wenn mein Körper nicht funktioniert, muss ich umso härter daran arbeiten, dass er funktioniert. Das ist natürlich ein Ansatzpunkt, wo man auch selber gegensteuern kann.
Sie waren selbst im Januar an Covid erkrankt, Frau Frommholt. Wie geht's Ihnen jetzt?
Mittlerweile geht es mir gut, aber ich habe schon gemerkt, dass ich mein Leben ein bisschen umgestellt habe. Das muss man schon so sagen. Also auch während der Infektion, also ich habe mich bei meinem Sohn angesteckt, wie das wahrscheinlich vielen so geht, der das aus der Schule mitgebracht hat. Also ich glaube, da bin ich ganz Standarddeutscher sozusagen. Das ging vielen so. Und ich habe am Anfang wirklich nicht viel gemerkt und hatte auch einen formal leichten Verlauf und habe dann aber während der Akutinfektion, obwohl ich keine Luftnot in dem Sinne hatte, trotzdem bewusst Atemtechniken und Atemübungen gemacht und habe dabei festgestellt, super, ich merke das überhaupt nicht, dass ich falsch atme, aber ich tue es unbewusst. Und das ist zum Beispiel auch ein ganz heißer Tipp für alle, die jetzt irgendwie betroffen sind. Also wirklich ganz einfache Atemübungen auch während der Akutphase schon machen, damit sich so eine Schonatmung oder so eine falsche Atemtechnik gar nicht erst einschleift und die muss man sich dann eben auch nicht mehr abtrainieren.
Also so kann ich mir das vorstellen. Das ist so eine flache Atmung, die man dann...
Also, genau, also viele atmen wirklich nur so im oberen Brustbereich, beziehen gar nicht mehr das Zwerchfell und den Bauch sozusagen sozusagen mit ein. Aber auch schon alleine die Atemabfolge ist verändert. Wir müssen eigentlich, oder was heißt müssen, wir sollten für eine effektive Atmung durch die Nase einatmen und zwar kürzer als durch die leicht geöffneten Lippen wieder auszuatmen. Und da gibt es diese Formel oder diese Übung 4711, ähnlich wie dem Parfüm, wenn es denn ein Parfüm ist. Aber und da atmet man auf 4 Schläge durch die Nase ein, macht eine kurze Pause und atmet auf 7 Schläge, also deutlich länger, durch den leicht geöffneten Lippen wieder aus. Und das Ganze wiederholt man 11 Mal. Ist eine super Atemtechnikübung, aber auch eine Entspannungsübung gleichzeitig. Und das haben viele verlernt. Die hecheln sehr, atmen ein und aus, nur durch den Mund. Und da kann man schon mit wirklich mini kleinen Übungen viel erreichen.
Nochmal zurück zu Ihnen. Wie sehr hat Sie das denn selbst getroffen? Sie sind ja Ärztin und seit 2 Jahren für Ihre Patienten wirklich wahrscheinlich mehr oder weniger nonstop da, gerade wenn so ein neues Krankheitsbild entsteht. Und viele Ärzte laufen ja wie so Soldatinnen, Soldaten durch den Krieg und sagen, nein, mich trifft's nicht. Wie ist das dann, wenn es einen doch selber trifft?
Ich bin nicht unfehlbar sozusagen. Natürlich kann mir auch eine Infektion passieren und wenn der eigene Sohn einen angsterfüllt anguckt, weil er jetzt selber infiziert ist, dann bleibt es einfach nicht aus. Dann ist man Mutter und nimmt dieses Kind natürlich in den Arm. Das ist völlig normal und deswegen war das für mich auch relativ offensichtlich, dass es das wahrscheinlich dann so kommen würde mit der Infektion. Und trotzdem habe ich natürlich dann auch geschaut, was kann ich denn vielleicht schon oder was erzählen mir meine Patienten, wo sind möglicherweise Stolpersteine und was kann ich vielleicht selber schon so ein bisschen ausräumen. Und da war eben ein Punkt die Atemtherapie, aber ein anderer Punkt war auch, ich habe selbst auch gedacht, ja, nach 10 Tagen gehe ich jetzt wieder schön zur Arbeit. Hat nicht funktioniert, muss man so sagen. Mhm. Eine Telefonkonferenz war der Tag erledigt.
Schwierig für Sie?
Schwierig, ja, schwierig für mich, weil natürlich fragen dann auch viele Patienten, ja, Frau Frommholt, das ist ja ganz toll, dass Sie uns das so erzählen, aber machen Sie das denn selber so? Und da musste ich vor der Erkrankung tatsächlich sagen, naja, so ganz gut kriege ich das nicht hin. Aber jetzt nach der Infektion bemühe ich mich tatsächlich sehr, wirklich eine gute Tagesstrukturierung einzuhalten und vor allem auch nicht, wenn es irgend geht, 2 oder 3 Sachen gleichzeitig zu machen. Und ich weiß, dass das viel Disziplin erfordert und man auch schnell dazu Nein zu sagen, ach, das kann ich doch jetzt schnell noch zusammen machen und das geht jetzt schon noch. Aber das ist wirklich eine ganz wichtige Erfahrung, dass man tatsächlich sich selber auch Erholungsphasen einräumt. Und das habe ich zum Beispiel selber gemerkt, das war für mich ganz wichtig. Ich bin sozusagen mit einer selbst auferlegten stufenweise Wiedereingliederung angefangen und habe tatsächlich dann auch wirklich bewusst Termine verschoben, die eigentlich schon geplant waren, weil ich gemerkt habe, das funktioniert mit meinen eigenen Kräften nicht hin.
Wie sind Sie eigentlich zu dieser Thematik gekommen? Sie sind natürlich Lungenfachärztin, das ist dann naheliegend, aber trotzdem, wie sind Sie denn zu dieser Thematik Covid-19 dann gekommen? Oder kam die zu Ihnen?
Ja, ich glaube, wahrscheinlich kam die tatsächlich eher zu mir, oder ich habe sie angezogen, wie auch immer. Vielleicht muss man so ein bisschen anders ausführen. Ich bin ja eigentlich auch zu der Rehabilitation so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Bin eigentlich von Natur aus Akutmedizinerin, Notärztin und habe mein Leben eigentlich bis dato in Notaufnahmen und auf Intermediate-Care-Stationen gefristet. Und bin dann irgendwann, da habe ich gedacht, ach, jetzt muss man noch mal irgendwo was Neues machen. Das war aber noch vor der Pandemie und bin dann in die Reha gegangen und habe gedacht, mal gucken, was hier so auf mich wartet. Also ein ganz anderes Betätigungsfeld und bin aber von jeher ein Mensch, der gerne Dinge entwickelt und auch von neuen Sachen keine Angst hat. Und ich glaube, dann lag das so ein bisschen auf der Hand. Die ersten Patienten erkranken und natürlich ist es als Arzt auch immer spannend, mal eine neue Erkrankung. Also wann hat man das schon mal, dass man da wirklich was Neues auch entwickelt oder dass das was Neues sich ergibt. Natürlich ist es auf der einen Seite traurig, das hätten wir möglicherweise alle nicht gebraucht, aber aus der ärztlichen Sicht, aus der wissenschaftlichen Sicht ist es natürlich schon interessant. Und dann ist auch der Aspekt immer da gewesen, wir haben diese Möglichkeit, bisher die Expertise im Bereich Lungenrehabilitation, den betroffenen Covid-Patienten zu helfen und dann sollten wir das eben auch tun. Und dann hat sich das Ganze eben so ein bisschen auch verselbstständigt. Natürlich hatten wir nicht von Anfang an das eine Konzept für die Behandlung von Covid-Spätfolgen, sondern das ist ja ein Prozess, der immer weiter voranschreitet und auch flexibel ist. Und auch jetzt noch, wir lernen jeden Tag Neues dazu. Wir sehen jeden Tag ja Patienten, wo man darüber nachdenkt, ob das nicht vielleicht auch jetzt irgendwie mit Covid zusammenhängen könnte. Und das macht es wirklich eine ganz tolle Arbeit und ist ja eine ganz dankbare Aufgabe.
Es hat sich ganz schön verselbstständigt. Sie sind viel gehört worden. Sie haben inzwischen auch ein Buch zu dieser Erkrankung, zu Long-Covid, geschrieben und darin bezeichnen Sie Long-Covid als eine neue Volkskrankheit. Was bringt Sie denn zu dieser Annahme?
Es gibt ja jetzt mittlerweile schon einige Studien, aber ich nehme jetzt nur mal die, die mir am plausibelsten erscheinen, wenn wir davon ausgehen, dass 10% der ungeimpften Patienten, von denen es ja am Anfang der Pandemie logischerweise noch viele gab, wenn davon 10% Long-Covid-Symptome entwickeln, auch wenn das Risiko für Long-Covid bei vollständig geimpften Menschen zum Glück deutlich niedriger ist, nämlich eine Risikoreduktion zwischen 50 bis 70%, also in Anführungsstrichen nur noch 3 bis 5% der Infizierten. Wenn man diese Zahlen aber zugrunde legt, dann haben wir es hier mit Hunderttausenden bis Millionen Menschen zu tun. Und wenn man das in Korrelation zu anderen Erkrankungen setzt, dann ist Long-Covid schon durchaus gleichzusetzen mit Bluthochdruck oder Diabetes oder Fettstoffwechselstörung. Es ist eben eine Erkrankung, die sehr, sehr vielfältig ist, die schwer zu diagnostizieren ist, weil wir einfach noch nicht die Kausalität beweisen können, beziehungsweise dementsprechend auch nicht den einen Marker haben, den wir bestimmen können. Auf der anderen Seite ist Long-Covid aber auch für viele Menschen so einschränkend, dass eine Arbeitsfähigkeit nicht gegeben ist. Das heißt, es hat auch einen volkswirtschaftlichen und einen ökonomischen Brennpunkt. Und deswegen macht es diese Krankheit notwendig, dass wir uns damit auseinandersetzen.
Wir haben jetzt ja nochmal eine große Infektionswelle hinter uns mit der Omikron-Variante. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Es ist schwer zu sagen, wie groß der Anteil an Long-Covid-Patienten nach abgelaufener Infektion eigentlich ist. Die Studien schwanken da zwischen 10 und 40%, ist relativ heterogen. Jetzt kommen ja nochmal richtig viele Omikron-Fälle dazu. Sehen Sie da jetzt auch schon viele Long-Covid-Fälle?
Zum Glück sehen wir bei den Omikron-Patienten noch nicht so viele mit Long-Covid. Das kann aber an mehreren Dingen liegen. Auf der einen Seite ist es offensichtlich, dass die Langzeitfolgen erst mit einer gewissen Latenz zur Infektion, also zwischen 1 bis 3 Monate, auftreten. Das heißt, die ersten Omikron-Infektionen waren Anfang des Jahres. Also wir rechnen jetzt so ab diesen Zeiträumen langsam mit steigenden Zahlen an Langzeitbetroffenen. Meine große Hoffnung ist ja, dass viele der Omikron-Infizierten natürlich auch vollständig geimpfte Personen waren. Und wir hatten eben ja schon gesagt, dass das Risiko bei Geimpften, Langzeitfolgen zu entwickeln, geringer ist. Das heißt, wir hoffen, dass da zwei Effekte synergistisch zusammenkommen. Einfach nur zu sagen, Omikron hat ja meistens nur leichtere Verläufe, schützt nicht vor Long-Covid. Also wir sehen auch bei den vorabgegangenen oder vorabgelaufenen Mutationen, dass auch gerade die Patienten mit den akut milden Verläufen doch auch Langzeitfolgen entwickeln und dass die Patienten, die einen sehr, sehr schweren, intensivpflichtigen Akutverlauf überlebt haben, tatsächlich gut behandelbar sind im Rahmen der Rehabilitation. Das heißt, wir können noch nicht wirklich Warnung geben, Long-Covid bei Omikron, aber wir haben die begründete Hoffnung, dass es hoffentlich, weil es viele Geimpfte sind, weniger Fälle sind.
Also positiver Optimismus ist vielleicht angezeigt. Trotzdem, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Patientinnen und Patienten mit Long-Covid. Wir haben rund 80 Long-Covid-Ambulanzen und 20 Reha-Zentren. Trotz der vielen Fälle, auch wenn da jetzt nicht mehr viel Omikron dazukommt. Reicht das?
Wir dürfen uns in meinen Augen nicht nur auf spezialisierte Zentren fokussieren, sondern die Zahl, die Sie da jetzt genannt haben, wird natürlich nicht für Hunderttausende bis Millionen Menschen reichen. Das ist ganz klar. Das heißt aber, wir müssen eine andere Strategie entwickeln. Und die Erkenntnisse, die wir bisher haben, müssen wir in die Breite tragen. Deswegen ist der Ärzte- und Ärztinnenverband wichtig, um zum Beispiel auch Standards für die Behandlung, für die Rehabilitation von Long-Covid-Patienten zu etablieren, die dann nicht nur in den stationären Einrichtungen angewendet werden können, sondern natürlich auch im ambulanten Bereich. Und das ist nämlich ganz wichtig, dass Primäransprechpartner für Betroffene nicht in erster Linie die Spezialambulanz sein sollte, sondern in allererster Linie die Hausärzte und Hausärztinnen. Und die verteilen dann dementsprechend, gucken, welche Diagnostik ist wichtig. Und manchmal braucht man dann eventuell auch ein spezialisiertes Zentrum oder eine stationäre Reha. Aber der Hauptfokus sollte darauf liegen, dass wir das Wissen, was wir jetzt schon generiert haben, und da ist ja schon was vorhanden, das darf man ja nicht vergessen, dass wir das eben bereit zur Verfügung stellen, damit auch im ambulanten Bereich ambulante Reha oder eben zum Beispiel einfach nur Long-Covid-Reha-Gruppen möglich sind.
Also Sie würden dafür plädieren, die Therapie mehr in die Breite zu streuen und dann wirklich spezialisiert, zum Beispiel in Kliniken mit hoher Expertise, wie jetzt bei Ihnen, ich sag's mal salopp, die ganz harten Fälle dann dorthin zu schicken.
Genau, also ich denke, es ist absolut zielführend bei der Masse an Patienten. Und natürlich darf man auch nicht vergessen, die Digitalisierung. Wir haben Videokonferenzen sind ja Standard mittlerweile. Und auch da kann man gerade in strukturschwachen Gebieten, um Patienten mit Long-Covid zu unterstützen, durchaus im Bereich der Digitalisierung noch mehr voranschreiten. Und das wird sicherlich auch ein Punkt sein, wo wir gut ansetzen können, die Patienten zu versorgen. Aber es muss auch klar sein, diese Versorgungspfade für die Long-Covid-Patienten. Die sind noch nicht so, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Und da braucht es noch weitere Strukturierung und vor allem in meinen Augen auch wirklich eine groß angelegte Aufklärungskampagne für dieses Thema, damit eben nicht nur ein paar Leute wissen, was es mit Long-Covid auf sich hat, sondern dass ich vielleicht auch meinen Arbeitskollegen oder meine Bekannte oder wie auch immer verstehe, wenn die sagt, ich habe Long-Covid.
Da schwirren ja, Frau Fromm, halt immer wieder so zwei Begriffe rum, Long-Covid und Post-Covid. Können Sie mal ganz kurz nochmal erläutern, was ist jetzt eigentlich der Unterschied?
Wenn wir ein neues Krankheitsbild haben, und das ist ja bei beiden sozusagen der Fall, liegt es auf der Hand, dass man einfach erstmal mit Begrifflichkeiten versucht, so eine gewisse Struktur reinzubringen. Es gibt verschiedene Ansätze. Einmal wird Post- und Long-Covid anhand der zeitlichen Dimension deklariert. Auf der anderen Seite hat sich aber auch eine Einteilung Post-Covid und Long-Covid nach klinischen Kriterien sehr bewährt gemacht, gerade wenn wir im Bereich der Reha gucken, weil es ist durchaus ein Unterschied zwischen Post-Covid- und Long-Covid-Patienten. Post-Covid im klinischen Sinne heißt, dass wir einen sehr, sehr schweren Akutverlauf hatten, Intensivpflichtigkeit, lange künstliche Beatmung, und die Symptome dieser Patienten sind ähnlich dann wie bei anderen Intensivpatienten, und das Ganze heißt im üblichen Sinne Post-Intensive-Care-Syndrom, also die Symptome nach einem Intensivstationsaufenthalt. Bei den Long-Covid-Symptomen, Long hört man schon raus, ist was Langes, das dauert möglicherweise ein bisschen, sind die Akutverläufe häufig eher milde, zum Teil asymptomatisch, und die Patienten bekommen dann, häufig ohne dass sie Vorerkrankungen hatten und meist auch noch im jungen Alter, so im Abstand von 1 bis 3 Monaten erneut Symptome, die auch ganz anders aussehen als der Akutverlauf. Und da ist es so, dass die Ursache nicht unbedingt die Akuterkrankung an sich ist, sondern vielleicht eine Autoimmunreaktion oder eine Viruspersistenz. Und diese Patienten mit Long-Covid haben andere Symptomausprägungen als Post-Covid und müssen auch anders rehabilitativ behandelt werden.
Dann gehen wir mal da vielleicht rein, bevor wir dann gleich über die Symptome sprechen, weil eine klare Erklärung, warum wir jetzt Long-Covid, wir einigen uns jetzt mal auf diesen Begriff für das, worüber wir sprechen, gibt es ja nach wie vor noch nicht. Da gibt es unterschiedliche Hypothesen, es könnten Organe durch das Virus angegriffen sein, dann, dass das Virus vielleicht gar nicht richtig aus dem Körper ist, dass wir also noch Viruslast haben. Es gibt auch den Ansatz, den Sie gerade gesagt haben, mit der Autoimmunerkrankung. Wissen Sie da, was sich da aktuell durchsetzt, oder ist man da noch nicht so weit?
Also Forschungen laufen zu allen drei Hypothesen. Die Autoimmunhypothese bzw. die Viruspersistenz macht durchaus Sinn, das weiter zu verfolgen. Und auch bei anderen Viruserkrankungen gibt es ja durchaus Autoimmunreaktionen, wo dann eben sich nicht nur die guten Antikörper in der Akutphase bilden, sondern eben auch so fehlgeleitete Antikörper, Autoantikörper, die im Körper persistieren können und eben körpereigene Organe angreifen. Das Problem ist aber, dass es ewig viele Möglichkeiten gibt und wir noch nicht den einen Marker gefunden haben.
Vielleicht gibt es ja auch schon, gar nicht die eine Theorie. Vielleicht sind ja doch auch multifaktoriell, also mehrere Ursachen möglich. Ganz kurze Antwort, Frau Frommholt, für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass wir eine klare Erklärung für die Ursache von Long-Covid bekommen?
Hundertprozentigkeit gibt es in der Medizin nicht. Also wir werden annähernd eine erklärbare Antwort finden. Da bin ich fest von überzeugt. Aber wann das sein wird?
Sie behandeln seit 2 Jahren in der Medianklinik in Heiligendamm Patienten mit Langzeitfolgen nach einer Corona-Infektion. Und Ihre Patienten, die sind oft jung. Die sind zwischen 20 und 50 Jahre alt, waren vielleicht gar nicht im Krankenhaus. Frauen sind da häufiger betroffen als Männer. Das ist so im aktuell die Lage. Wie kann man das erklären?
Naja, also möglicherweise, vielleicht müssen wir das Pferd anders aufzäumen. Das Problem bei den Long-Covid-Patienten ist ja sehr, sehr vielfältig, aber in der ersten Linie macht den Patienten ja häufig in ihrem Alltag die Erschöpfung, diese ausgeprägte Fatigue oder eben die kognitiven Einschränkungen, die sich auch durch die Erschöpfung verstärken, neben vielen, vielen anderen Symptomen, die hauptsächlichen Beschwerden. Und da kann man sich natürlich vorstellen, dass durchaus Menschen im Berufsleben da viel mehr auch diese Symptome wahrnehmen, als wenn ich jetzt jemanden habe, der möglicherweise schon im Rentendasein ist und einfach auch sich Erholungszeiten einplanen kann, was im Berufsleben mitunter ja nicht so ganz so einfach ist. Und deswegen ist es vielleicht so, dass man nicht sagen kann, es sind nur die Jungen betroffen, sondern die Jungen merken es möglicherweise mehr. Bei der überwiegenden Frauen-Männer-Verhältnis ist ja eine Hypothese auch hingehend Richtung Autoimmunerkrankungen, wenn man das als Grundlage verbucht, dass Frauen auch eher zu Autoimmunerkrankungen neigen, beziehungsweise eher die akut milderen Verläufe auch in den anfänglichen Wellen hatten. Möglicherweise wird sich das auch noch angleichen, ne? Auch kann es sein, dass Frauen durchaus manchmal, ich will nicht sagen offener, aber vielleicht eher sich eingestehen, dass irgendwas nicht so funktioniert, wie es vorher funktioniert hat, und Männer manchmal ein bisschen länger dafür brauchen, beziehungsweise da auch bis an den Rand der Erschöpfung zum Teil gehen.
Sie haben vorhin die Müdigkeit angesprochen, das Fatigue, sogenannte Fatigue-Syndrom. Ist das das vorherrschende Symptom oder gibt es da auch noch andere Dinge, die man auch vielleicht feststellen kann im Zusammenhang mit Long-Covid?
Genau, es ist ein Symptom, und wenn es eben sich ganz, ganz stark ausprägt, kann eben auch wirklich das chronische Fatigue-Syndrom daraus resultieren, also bis hin zur Bettlägerigkeit bei jungen Menschen. Aber es gibt auch Patienten, die zum Beispiel gar keine Fatigue, keine Erschöpfung haben, sondern wirklich komplett die Symptome in dem neurologischen, kognitiven Bereich liegen. Also ich kann mir zum Beispiel Dinge nicht mehr merken, mir fallen Wörter nicht mehr ein. Es gibt Patienten, die mir erklären, sie müssen die Grundrechenarten neu lernen und die befinden sich im Mathestudium. Oder auch wenn Patienten mehrsprachig aufgewachsen sind, ist jetzt schon häufiger passiert, dass sie dann berichtet haben, dass eine Fremdsprache oder eine, dann in dem Fall ja Muttersprache, komplett weg ist und sie das neu erlernen müssen. Und gerade diese kognitiven Einschränkungen, die sind schon sehr, sehr belastend und auch im Alltag massiv belastend.
Und Sie besprechen in Ihrem Buch auch tatsächlich psychische Symptome, also wie depressive Verstimmungen oder auch so eine ganz schlimme, ausgeprägte Konzentrations- und Merkschwäche. Das sind aber dann schon die massiven Ausprägungen.
Also die psychosomatischen Beschwerden, die können sich sicherlich bei Betroffenen und gerade jungen Patienten einstellen, weil man darf ja nicht vergessen, es sind junge Menschen, die voll im Arbeits- und Berufsleben stehen und auf einmal geht nichts mehr, wie es vorher mal funktioniert hat. Und der Anspruch an diese Patienten ist sehr, sehr hoch, nicht nur von sich selber, sondern auch von der Gesellschaft. Und wenn es keinen wirklichen Heilungsansatz gibt, dann ist es, glaube ich, mehr als menschlich, dass man Ängste oder auch Depressionen daraufhin entwickelt. Und deswegen alleinig bei Long-Covid von einem psychosomatischen Krankheitsbild zu sprechen, finde ich, tut den Betroffenen durchaus Unrecht. Problem ist nur, dass wir jetzt einfach so viele von diesen Betroffenen haben.
In Ihrer Klinik in Heiligendamm, wo Sie Chefärztin sind und viele Patienten mit Long-Covid behandeln, wie sieht jetzt da die Therapie konkret aus?
Wir achten sehr genau auf eine möglichst individuelle Therapieform. Natürlich können wir nicht in den 3 Wochen, die die Patienten meistens bei uns sind, den Zauberstab rausholen und alles ist wieder so, wie es vor 12 Monaten war. Das ist utopisch. Aber wir können den Patienten verschiedenste Möglichkeiten aufzeigen. Und zwar ist es da in erster Linie wichtig, die Anamnese zu machen und dann dementsprechend auch Therapieangebote zu machen. Wichtig ist bei uns, dass die Patienten ihre Therapien selbst mitstrukturieren. Das ist gerade bei Fatigue-Patienten extrem wichtig, dass wir nicht einen starren Plan vorgeben, sondern dass die Patienten selbst entscheiden, schaffe ich das heute oder ist es einfach viel zu viel für mich in meiner aktuellen Situation? Und das ist was, was vielen tatsächlich schwerfällt, weil sie daran gewöhnt sind, die bestmögliche Leistung zu erbringen und wirklich jetzt selber zu horchen, ist es gut für mich oder ist es eher nicht so gut? Und dann unterstützen wir natürlich psychologisch, wo es sein muss, haben Gesprächsgruppen, wo der Austausch untereinander gefördert wird, dass man merkt, ich bin nicht alleine mit meinem Erkrankungsbild. Und der entscheidende Faktor ist, dass wir die Nachsorge gut planen und gute Empfehlungen geben, was mit diesem Patienten weiter sinnvoll zu tun ist.
Also ich fasse mal kurz zusammen. Diagnostik strukturiert, Therapie individuell. Bei so vielen hohen Zahlen, wir haben es vorhin gesagt, Sie haben 90-95% Auslastung. Wir haben wenig Reha-Zentren in Deutschland. Haben Sie eine lange Warteliste bei sich in Heiligendamm?
Heiligendamm ist da sicherlich eine Ausnahmesituation, aber schon, bei uns sind die Wartelisten natürlich länger als woanders möglicherweise. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir diese Erfahrungen, die wir gewonnen haben, eben auch anderen Kliniken beziehungsweise, dass wir Schulungen machen, weil Deutschland, das darf man nicht vergessen, wir haben ein exzellentes Gesundheitssystem. Es gibt kaum ein Land, was so viele Reha-Kliniken hat wie wir. Nur wir müssen es eben nutzen. Das ist mein wirklich auch Appell auch an die Politik. Es gibt ein Positionspapier, Und da sieht man, Deutschland hat zwar super ausgestattete Reha-Kliniken und auch gut genug und viele davon, aber nur 6% der Universitäten, 6% haben einen spezifischen Lehrstuhl für rehabilitative Medizin. In Frankreich und Italien, die viel, viel weniger Kliniken haben, sind es aber immerhin 95% der Universitätskliniken. Und da ist, glaube ich, gerade in diesem Bereich Lehre und universitärer Verankerung von Reha noch viel zu tun.
Also wird stiefmütterlich behandelt. Haben Sie da selber Bestrebungen? Wollen Sie da Uniklinik gerne werden?
Na, wir selber können das leider nicht, aber natürlich könnte man sich vorstellen, dass man eben die Erfahrungen, die wir jetzt auch gesammelt haben, zum Beispiel im Rahmen von Vorlesungen in den Unikliniken einbringt.
Sie haben jetzt viel erlebt in den letzten 2 Jahren, diese neue Krankheit mitentdeckt. Sie haben auch ein Buch darüber geschrieben, Long-Covid, die neue Volkskrankheit heißt es. Sie sind zur Galionsfigur geworden, wenn es um Gespräche zu den Langzeitfolgen nach Covid-Infektionen wird. Jetzt haben Sie natürlich geholfen, die Wahrnehmung dieser Erkrankung auch ein bisschen zu verändern in der Gesellschaft. Aber mal abschließend die Frage, Sie sind doch auch froh, wenn es vorbei ist, oder nicht?
Na klar, aber ich denke eben, man kann nicht sagen zwischen vor der Pandemie und nach der Pandemie. Und Long-Covid wird ein Krankheitsbild sein, was einfach mit in unserem Diagnosekatalog verankert ist. Damit werde ich mich wahrscheinlich noch sehr lange beschäftigen. Ich hoffe dann so, dass die allermeisten damit nicht mehr so viel zu tun haben. Aber es wird nicht so sein, dass es auf einmal weg ist. Und es ist ganz interessant, vor ja, jetzt fast schon 2 Jahren war ich bei Frau Maischberger eingeladen und die sagte dann damals, Frau Vormold, wenn wir uns halben Jahr, glaube ich, sagte sie, oder wie auch immer, wieder treffen und die Pandemie ist vorbei. Was sagen Sie mir denn dann? Und wir haben die Normalität wieder. Und dann habe ich gesagt, das normale Leben ist jetzt. Und ich glaube, das ist tatsächlich so, dass wir nicht darauf fokussieren können, wird es mal irgendwann wieder so, wie es vorher war? Das wird es nie. Und mein Schwerpunkt oder Beschäftigungsschwerpunkt wird wahrscheinlich im Bereich Long-Covid jetzt erstmal bleiben. Das heißt aber nicht, dass es nicht für viele andere durchaus ja, besser wird und optimiert wird.
Also die Einladung bei Frau Maischberger hat noch nicht stattgefunden, nehme ich an. Noch kam es nicht dazu.
Folgeveranstaltung tatsächlich.
Frau Dr. Frommold, vielen Dank für Ihren Besuch und dieses interessante Gespräch in SWR1, Leute. Und Ihnen alles Gute, auch für Ihre Gesundheit natürlich.
Gerne, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.